Der Geldtipp-Podcast. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Stefan Ziermann, der Fuchs, ist Geschäftsführer des Verlags Fuchsbriefe. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit den internationalen Finanzmärkten und investiert selbst in Aktien, Rohstoffe und Währungen. Mit seinem Team versorgt er Unternehmer und vermögende Anleger mit Nachrichten, Analysen und konkreten Handlungsempfehlungen. Sein Motto: Vermögen braucht Weitblick, Mut und Konsequenz.
Herzlich willkommen zum 62. Gelbtipp-Podcast, sagen Stefanie das Pferdchen und der neue Fuchs,
Stefan Ziermann.
Stefan, du trittst in die Fußstapfen von Ralf Vielhaber, der 34 Jahre für den Verlag Fuchsbriefe gearbeitet hat und mit dem ich 4 Jahre lang diesen Podcast machen durfte. Ich freue mich, dass du jetzt dabei bist. Wir könnten den Podcast ja jetzt eigentlich umbenennen in Stefanie und Stefan. Aber ich glaube, das lassen wir lieber, weil das klingt doch sehr nach einem Volksmusikduo. Stefan, vielleicht stellst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor.
Na klar, mache ich gern, Stefanie. Wo komme ich her? Letztendlich habe ich studiert Politik und Wirtschaft. Ich habe parallel zu meinem Studium in verschiedensten Redaktionen in Berlin gearbeitet und mir mein Studium finanziert. Das waren vor allem Boulevardmedien bei Springer. Also die BZ zum Beispiel. Ich habe einen Abstecher zu NTV gemacht und bin dann nach dem Studium eigentlich ziemlich direkt als Jungredakteur zu den Fuchsbriefen und direkt mit einem Spezialgebiet gestartet, mit Fuchsdevisen, von denen ich damals überhaupt gar keine Ahnung hatte und gleich eine steile Lernkurve bekommen habe.
Das hört sich spannend an. Stefan, das Motto von Ralf war: Sei mutig. Hast du auch ein Motto?
Ja, klar, habe ich ein Motto. Das hat sich über verschiedene Entwicklungsstadien sozusagen geprägt. Und letztendlich, wenn ich mich festlege heute, wie mein Motto ist, dann heißt das: Geldanlage braucht Weitsicht, Mut und Konsequenz. Und diese drei Zutaten sind es im Grunde, die sich im Laufe der Zeit für mich als das Wichtigste in der Geldanlage für mich herauskristallisiert haben.
Das ist ja ein ziemlich allumfassendes Motto, was du dir da gegeben hast. Da bin ich sehr gespannt, wo wir uns unterscheiden. Denn die Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass mein Motto "In der Ruhe liegt die Kraft" lautet. Und damit ist vor allen Dingen die Langfristigkeit abgebildet. Aber fangen wir nochmal ganz vorne in Sachen Geldanlage an. Wie bist du zur Geldanlage gekommen?
Ja, das waren bewegte Zeiten. Also Politik hat mich schon immer interessiert. Ich bin im Grunde ein Kind der Wende in der DDR gewesen. Ich war damals 14, 15 Jahre alt. Und für mich entstand sozusagen ein völlig neues System. Ja, wir kamen aus dem Sozialismus. Plötzlich war Kapitalismus. Das war spannend. Ich habe deswegen auch Politik und Wirtschaft studiert. Bei mir lief zu Hause dann immer NTV, was wir ja niemals hatten. Also damals war der Berührungspunkt dann zu diesen Themen einfach da, das Interesse. Ich habe aufgesaugt, was ich kriegen konnte. Ich habe damals die Telebörse geguckt, noch mit Friedhelm Busch, der dann oft von seinem berühmten Schluck Sekt aus der Pulle sprach, wenn der Markt mal 1% sich bewegt hat. Das ist ja heutzutage sozusagen ganz, ganz wenig. Ja, und habe dann eben parallel durch diese Jobs in den verschiedenen Redaktionen die Berührungspunkte zu Wirtschaft immer mehr bekommen und habe angefangen, die Börsenklassiker zu lesen, so Costolani und so weiter. Und so bin ich in diese Themen reingerutscht. Aber Stefanie, wie war das dann eigentlich bei dir? Das weiß ich auch gar nicht.
Vielleicht kleine Episode, wo du gerade Friedhelm Busch erwähnt hast. Ich saß mal Tür an Tür mit Bernhard Jünnemann. Wir haben an verschiedenen Stationen zusammengearbeitet. Bernhard Jünnemann war ja auch mal Moderator der Telebörse. Also da überschneiden sich dann die Wege. Aber zu deiner Frage, ich habe meine ersten Erfahrungen während meiner Banklehre gemacht. Damals hat mein Ausbildungsjahrgang am Planspiel Börse teilgenommen. Und das Planspiel, was es ja noch heute gibt und was noch heute von der Sparkassengruppe organisiert wird, bildet den Wertpapierhandel relativ realistisch ab und man bekommt so ein Gefühl dafür, wie sich Märkte bewegen. Meine Gruppe hat zwar in diesem Planspiel nichts gewonnen, mir hat es aber totalen Spaß gemacht und es hat mich eigentlich mit dem Thema Börse infiziert. Wenn wir noch mal ein bisschen in der Vergangenheit bleiben, Stefan, was war denn dein erstes Investment?
Ja, daran erinnere ich mich ganz gut, denn das war so eine Kombination aus Wirtschaftsinteresse und meiner Luftfahrtleidenschaft, die ich habe, weil ich einfach auch Hobbypilot war zur damaligen Zeit und habe den damaligen Lufthansa-IPO, also Lufthansa war schon an der Börse, aber die haben sozusagen eine Nachplatzierung gemacht. Und das hat mich so gekitzelt, dass ich dann zur Commerzbank gegangen bin damals noch, richtig mit Bankberaterin, die vor mir saß. Und dann musste ich da ein Konto eröffnen, weil ich unbedingt diese Aktie zeichnen wollte. Und habe mich da dann sozusagen durchgewuselt und mein Vater war ganz entsetzt damals.
Der Junge verzockt das Geld, ja.
Ja, aber es war ja mein Geld, ne, hatte ich auch selbst verdient, aber der hat sich natürlich gefragt, ey, sag mal, was machst du denn da? Wie kann das sein? Das war mein Einstieg sozusagen in die Börse. Wie war es bei dir, Stefanie? Was hast du als erstes gekauft nach dem Planspiel Börse?
Also nach dem Planspiel Börse habe ich Optionsscheine auf japanische Aktien gekauft. Dieses Instrument hat bei dem Planspiel nämlich super funktioniert und die Gruppe, die gewonnen hat, hatte diese Optionsscheine gekauft. Und das hat auch noch in den Monaten nach dem Planspiel funktioniert, denn mit dem Geld, was ich da investiert habe, habe ich es geschafft, mir einen Spanienurlaub zu finanzieren. Und dann, nach diesen positiven Erfahrungen mit einem hochriskanten Instrument, habe ich nach und nach angefangen, Aktien zu kaufen. Sehr früh habe ich die Allianz und die Münchner Rück gekauft. Und dann habe ich angefangen, Aktienfonds für Märkte zu kaufen, in die ich nicht direkt investieren konnte. Damals war ja noch vieles geschlossen und es war sehr kompliziert, zum Beispiel Aktien in Schwellenländern zu kaufen. Neben einem Motto gibt es ja auch so Börsensprüche, die einen prägen. Hast du einen Spruch, den du besonders beherzigst, Stefan?
Ja, es gibt da unterschiedliche, auch phasenweise versucht man sich dann zu erinnern und Leitlinien zu suchen, was ist das Richtige, was man jetzt tut. Aber im Kern versuche ich eigentlich zwei Börsensprüche sozusagen zu beherzigen. Das eine ist, nicht unbedingt immer mit dem Trend zu gehen, sondern ich suche gerne nach antizyklischen Chancen. Also ich gucke dort, wo gerade keiner so genau hinschaut, was alle langweilig finden, da suche ich dann nach Chancen, die zu meinem langfristigen Blick nach vorn passen, um möglichst vor einem nächsten Trend investiert zu sein. Und dann ist der Trend mein Friend sozusagen. Außerdem versuche ich natürlich manchmal, das kommt ein bisschen aus meiner Trading-Phase, mich an den Spruch zu erinnern, manchmal muss man short, sonst ist die Kohle fort. Das soll mich daran erinnern, auch mal Kasse zu machen, wenn man eine Position hat, die wirklich gut gelaufen ist und auch eben mal was zu rebalancieren sozusagen. Wie ist das bei dir, Stefanie? Du hast bestimmt auch einen Lieblingsspruch.
Ja, ich habe auch, wie du, zwei. Der eine ist der, nicht alle Eier in einen Korb. Das ist für mich einer der wichtigsten Sprüche überhaupt, nämlich Diversifikation. Verschiedene Instrumente, verschiedene Länder, verschiedene Währungen. Daneben habe ich noch einen zweiten Lieblingsspruch, nämlich hin und her, mach Taschen leer. Also nicht ständig umschichten, sondern mal bei einer Idee dabei zu bleiben und ein bisschen längerfristig zu gucken, wie sich das entwickelt und nicht, wenn es dann einmal kurz runtergeht, gleich wieder zu verkaufen.
Mhm. Ja.
Stefan, wenn du mal auf deine Anlagegeschichte schaust, was war so dein größter Erfolg?
Ja, das ist ganz interessant. Das habe ich dann in der Vorbereitung des Gesprächs auch nochmal versucht zu rekapitulieren und war überrascht sogar. Das ist in der Tat die Deutsche Telekom. Hier habe ich ganz...
Aber die erste Tranche, oder?
Nein, ich habe die überhaupt nicht bei den Emissionen gekauft.
Ah, okay.
Sondern irgendwann viel, viel später, als ich weiß gar nicht mehr genau, wie tief sie stand, aber sie stand sehr, sehr tief. Ich glaube, das waren dann schon -90% von den Emissionen sozusagen. Und die habe ich gekauft, weil ich dachte, telefoniert wird immer, Internet wird immer gehen, Daten und so weiter, das wird alles laufen. Und für mich war es damals einfach ein Ewigkeitsinvestment. Ich wollte eigentlich nur die Dividende kaufen. Und das ist so verrückt, weil die Position habe ich immer mal ein bisschen vergrößert, immer mal wieder ein bisschen verkleinert. Und ich habe die immer noch im Portfolio. Inzwischen kann meine Bank aber schon gar nicht mehr die Rendite ausrechnen, weil ich mehr Dividende bekommen habe im Laufe der Zeit, als ich sozusagen für die Position bezahlt habe. Also auf meinem Konto wird da gerade ein negativer Kaufpreis ausgewiesen sozusagen. Das ist für mich deswegen ein tolles Investment. Ich kriege jedes Jahr eine schöne Dividende. Und was so ein bisschen spekulativer war, waren so Wasserstoffwerte, zum Beispiel Bloom. Den habe ich auch relativ früh gekauft. zwischen 20 und 30 stand der damals. Und den habe ich immer noch im Depot mit jetzt über 1600% plus. Der steht aber gerade nur bei 200 Euro. Der war schon bei 300. Und das ist so, das ist eine Aktie, bei der das funktioniert hat mit diesem einen Trend, von dem ich überzeugt war, relativ früh zu kaufen und auch lange, lange, lange durchzuhalten und den immer wieder in Teilen sozusagen abzuverkaufen. Also da habe ich auch schon Gewinne realisiert. Aber ich habe die immer noch und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da drauf gucke und es ist auch völlig egal, ob die bei 200 oder 220 Euro stehen. Prozentual ist es einfach Wahnsinn. Wie ist das bei dir?
Ja, ich bin ja ein bisschen älter als du und ich habe ja den ersten Zusammenbruch in Anführungszeichen oder den ersten Drawdown 1987 miterlebt. Und das war für mich so, ja, der Hinweis darauf, doch wirklich auf die Diversifikation zu achten. Und deshalb ist mein größter Erfolg gewesen, eigentlich mit nur einem blauen Auge durch die Finanzkrise zu kommen. Natürlich haben auch bei meinen Papieren einige verloren und waren nachher im Minus. Aber insgesamt bin ich mit einem Plus im Depot durch diese Zeit gegangen. Und das hat mir gezeigt, dass dieser Ansatz, eben breit zu streuen, genau der richtige ist.
Ja, super.
Von den Einzelinvestments, ich habe es jetzt nicht so genau gerechnet, wie du das gemacht hast, aber müsste eigentlich Apple sozusagen der Star sein, die ich relativ kurz nach der Finanzkrise gekauft habe. Und die schon erwähnte Münchner Rück, die ich bestimmt seit 35 Jahren im Depot habe.
Ja, klasse.
Auch ein sehr stabiler Wert. Genau das Gleiche, was du von der Telekom erzählst, kann ich auch da erzählen. Regelmäßig hohe Dividendenausschüttung. Also das hat sich innerhalb relativ kurzer Zeit allein durch die Dividenden refinanziert. Wenn wir über unsere Erfolge reden, müssen wir auch einen Blick auf die Misserfolge werfen. Was war denn dein größter Misserfolg?
Ja, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ich weiß gar nicht, ob viele das kennen. Das war Cargolifter.
Die Älteren unter uns kennen den, bin ich mir sicher.
Das war die Idee, am Rande von Berlin Luftschiffe zu bauen. Und das war mein größter sozusagen Misserfolg, aber auch mein lehrreichstes Investment in gewisser Weise. Und hier hat mich einfach auch diese Luftfahrtleidenschaft, die ich habe und das Visionäre, was die Story sozusagen von Cargolifter war, hat mich so begeistert, dass ich im Grunde Risiken und Probleme, die ich im Laufe des Investments durchaus gesehen habe, aber ignoriert habe. Ich war einfach zu begeistert davon. Ich wollte überzeugt sein davon, dass das funktioniert. Und ich habe mir dann immer auch gesagt, ich bin ja Investor und nicht Spekulant und man braucht Zeit. Und ich habe im Laufe der Zeit dann, das ging ja pleite, die Halle steht noch, als Erinnerung kann ich da immer dran vorbeifahren, hier am Rande von Berlin und denke dann immer dran und schmunzel so ein bisschen und denke, okay, ich habe die finanziert, ich war da schon drin und so. Das ist ganz gut. Aber ich habe vor allem im Nachhinein immer meinen damaligen Denk- und Abwägungsprozess immer wieder nachvollzogen und verschiedene Entscheidungsszenarien durchgespielt. Und daraus habe ich dann eigentlich viel gelernt. Zum Beispiel, was auch jetzt in mein Motto einfließt, bei Zweifeln einfach konsequenter zu agieren und zu sagen, okay, irgendwie glaube ich jetzt vielleicht doch nicht mehr dran, es gibt viel mehr Skepsis, wenigstens rebalancieren, vielleicht auch irgendwie einen Stop einbauen. Solche Sachen habe ich einfach daraus gelernt. Insofern war es ein Misserfolg, aber ein lehrreiches Investment. Habe natürlich zwischendurch auch immer wieder mal Verluste gemacht, aber auch aus anderen Gründen. Stefanie, du hast bestimmt auch schon was in den Sand gesetzt. Geht doch gar nicht anders, oder?
Ja, genau, mehr als eins. Also das, wo ich mich irgendwie noch am besten dran erinnere, war ein amerikanischer Biotech-Fonds. Es war einer der ersten, der aufgelegt war oder der für deutsche Investoren zugänglich war vom US-Markt. Für mich war klar, das ist der Trend der Zukunft. Wir werden alle älter, wir brauchen alle bessere medizinische Versorgung. Deshalb kann Biotech ja nur wachsen und gedeihen und die USA sind da immer ganz vorne. Doch der Fonds hat sich rausgestellt, war viel zu einseitig investiert. Er hat alle Risiken, die es so gab, mitgenommen, weil natürlich nicht alle Entwicklungen auch zum Erfolg führen, sondern manchmal mal auch wirklich gar nichts von den Entwicklungen hat. Und ich habe ihn dann 15 Jahre im Depot gehabt und danach verkauft. Auch das habe ich viel gelernt, weil die Begeisterung, die hat mich mitgerissen. Also darauf zu achten, eben nicht von den Emotionen sich leiten zu lassen, sondern kühl in die Zahlen zu schauen. Und vor allen Dingen auch nicht zu sagen, ja, das wird schon, sondern wenn man merkt, es wird nach einer gewissen Zeit nicht, sich einfach von zu trennen. Aha. Stefan, ihr habt ja gerade geschildert, dass mich bei der Biotech Phone die Begeisterung mitgerissen hat. Wie gehst du mit Emotionen in der Anlage um?
Ja, das ist ja das, was ich versucht habe, dann vor allem aus Cargolifter zu lernen. Weil da war es genau das Gleiche. Ja? Die Emotion hat mich da ein bisschen vernebelt und mich zu optimistisch gehalten. Deswegen habe ich immer wieder versucht, die Emotionen einfach rauszudividieren. Ich versuche dann zum Beispiel, wenn ich merke, es ist ja vor allem, wenn eine Position gegen mich läuft oder eine Spekulation, dann versuche ich erstmal, mich zu bremsen. Also nicht hektisch zu werden oder panisch zu werden. Ich entscheide mich zum Zögern und sage mir, okay, das entscheide ich am Freitag und gebe mir einfach 3 Tage Zeit, um nicht überhastet zu agieren. Und dann versuche ich das nochmal, mich dem Ganzen analytisch zu nähern, habe eine Pro-Kontra-Liste, schreibe mir da durchaus mal Sachen auf und versuche dann einfach ganz unemotional das wirklich abzuwägen und einfach zu gucken, was steht auf welcher Seite, wie kann man, ich stelle mich manchmal auf die andere Seite und versuche mir selber Gegenargumente zu liefern. Und ich bin auf jeden Fall deutlich ruhiger geworden als früher. Das liegt auch daran, dass ich eben gelernt habe und jetzt viele Überzeugungsinvestments mache. Und dann schlafe ich damit auch ein bisschen besser, auch in unruhigen Börsenphasen als früher. Da ist schon so ein Lernprozess über 30 Jahre natürlich entstanden.
Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ja,
ja. Ja, genau, das wäre katastrophal. Also ist vermutlich bei dir doch ähnlich, oder?
Ja, also gewisse Muster kehren halt wieder. Also wer die MLP-Geschichte mitbekommen hat, dem war relativ schnell klar, dass bei Wirecard nicht alles mit rechten Dingen zugehen konnte. Also wenn eine Aktie oder ein Unternehmen regelmäßig die vorhergesagten Umsätze und Gewinne punktgenau schafft, dann kann das eigentlich nicht sein. Dann ist da irgendjemand im Hintergrund, der manipuliert. Weil es gibt immer Entwicklungen in einem Unternehmensalltag, die nicht genau eintreten wie geplant. Deshalb ist das für mich ein ganz großes Alarmsignal, wenn alles sozusagen wie geschnitten Brot läuft, dass da etwas im Argen liegt. Also das sozusagen zu dem Learning. Auch ich bin natürlich nicht frei von Emotionen. Das zeigt nicht nur der Biotech-Fonds. Ich versuche das ein bisschen anders zu regeln, als du das beschrieben hast. Ich bin dazu übergegangen, oder ich habe 3 Depots mittlerweile, wovon 1 mein Langfristdepot ist, was ich vor 30 Jahren mittlerweile gestartet habe, wo ich auch nur 2-mal im Jahr dran gehe und analysiere, wie sieht das aus, was ist vielleicht besonders gut gelaufen, was funktioniert jetzt nicht mehr und dann rausverkaufe. Oder eben, wenn besondere Situationen sind. Also wenn es einen Crash gibt, würde ich natürlich auch da reinschauen. Daneben habe ich ein professionell verwaltetes Depot, was ich halt jemand anderem überlasse, wo ich selber nicht mehr agiere, auch um das so ein bisschen als Benchmark gegen mein eigenes Depot laufen zu lassen. Und dann habe ich ein Spiel- oder Spaßdepot. Und das ist deutlich riskanter aufgestellt, von der Summe auch begrenzt. Und da probiere ich Dinge aus. Und wenn das gut funktioniert, dann übertrage ich es in mein Langfristdepot. Wenn es nicht funktioniert, ist auch nicht schlimm, dann verfolge ich es nicht weiter, verkaufe es einfach.
Okay, das sind so verschiedene Töpfe sozusagen. Spannend, interessanter Ansatz, das mache ich in der Tat so nicht. Ich strukturiere das eigentlich gewisserweise ähnlich, aber in einem Depot. Also ich habe einfach einen Kern, ja, so einen strategischen Kern, den ich auch mit ETFs oder mit Dividendenaktien im Grunde strategisch fahre. Das wäre wahrscheinlich so am ehesten
der Part, ja.
den du als Langfristdepot hast. Für mich ist ein wichtiger Teil im Grunde Versorgung, also monatliche Einnahmen oder Dividendeneinnahmen zu erzielen. Das mache ich auch mit einer Kombination aus ETFs und Einzeltiteln. Da geht es aber wirklich um den Dividendenaspekt. Und dann nehme ich einfach auch in dem Depot Einzelinvestments vor. Und die sind dann komplett auch breit gestreut. Wahrscheinlich ist das dann eher so dein, wie hast du gesagt, Spiel- und Spaßdepot, ja, wo ich wirklich die Positionsgröße dann halt unter Umständen einfach ein bisschen kleiner habe oder wo ich auch einfach im Kopf mitführe und sage, okay, das ist ein Titel, da mache ich jetzt hopp oder top oder den will ich in einem Vierteljahr, will ich entscheiden, was ich damit mache. Aber also ich habe sozusagen gedanklich einen ähnlichen Ansatz, aber das wickele ich in einem Depot für mich ab. Ist nur manchmal ein bisschen schwieriger vielleicht als bei dir. Insofern finde ich das interessant, weil ich natürlich dann anfange, unter Umständen über diese einzelnen Positionen anders nachzudenken, als wenn ich sie direkt in einem Depot habe, was eine Überschrift hat sozusagen. Wie ist denn bei diesen drei Depots, die du führst, wie ist denn deine Performance? Kannst du das vergleichen? Wie entwickelt sich das?
Also ganz genau kann man es natürlich nicht vergleichen. Also so rein theoretisch kann man ja nur das Langfrist- und das verwaltete Depot miteinander vergleichen. Weil da ist ganz klar, da will ich nichts kurzfristig entnehmen oder irgendwelche Spekulationen machen, sondern das geht um langfristige Vermögensmehrung. Allerdings ist das mein eigenes Langfristdepot älter als das verwaltete Depot. Das ist das, womit ich als erstes eben angefangen habe. Und das dadurch, dass es jetzt schon mehrere gute Phasen mitgenommen hat, hat es halt eine höhere Performance als das verwaltete Depot. Trotzdem müsste man eigentlich mal rangehen und so sagen, das nach Jahren nochmal runterzurechnen. Aber das mache ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mit beiden eigentlich sehr zufrieden bin. Das Spieldepot kann ich eigentlich damit nicht vergleichen, weil da spielt die Gesamtperformance eigentlich überhaupt keine Rolle, sondern da ist entscheidend, was die einzelnen Werte machen. Ich versuche das mal an einem Beispiel zu erklären. Also ich bin, wer diesen Podcast häufiger gehört hat, ja keine große Freundin von Kryptowährungen. Weil mir das alles viel zu unreguliert ist und wir haben gerade schon über Erfahrungen gesprochen. Ich finde immer, Märkte, die nicht reguliert sind, bergen eine hohe Gefahr. Da kann es ganz leicht passieren, dass ein kleiner Funke eine große Zündung erzeugt, dass eben dann ganze Märkte zusammenbrechen. Deshalb halte ich mich da sehr zurück. Allerdings gibt es jetzt besicherte Krypto-Exchange-Traded Products und die habe ich jetzt die ersten beiden mir ins Spieldepot genommen, um einfach mal auch dafür ein Gefühl zu bekommen, wie funktioniert das da, wie entwickeln sich einzelne dieser Kryptowährungen und wie parallel verhalten sie sich zu Aktien, wie parallel zu anderen Indizes und da bin ich irgendwie sehr gespannt drauf, aber ich werde niemals dieses Spieldepot mit den anderen beiden Depots vergleichen.
Das ist deine Sandbox sozusagen, in der du dann auch durchaus mal genau einfach sowas ausprobierst. Ja, verstehe.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen, was unsere Misserfolge waren. Gibt es denn einen Fehler, Stefan, den du immer wieder machst?
Ja, klar. Ich bin dann doch oft zu inkonsequent. Also denke dann doch oft noch, ja, vielleicht wird das doch noch besser. Man hat ja auch so viele Input-Faktoren, ja, dann fängt man plötzlich an, sich neue Faktoren zu suchen. Die Zinsentwicklung und der Ölpreis. Und man bezieht dann Faktoren ein, die eigentlich fürs Investment vielleicht gar keine Rolle spielen, die aber ein neues Marktsentiment vielleicht bringen. Weil man eventuell eben doch sagt, ich will den Verlust jetzt eigentlich nicht realisieren. Aber also das merke ich immer wieder, dass ich in diese Denkfalle laufe. Habe mir aber einfach dann auch angewöhnt, in solchen Situationen Verluste so Stück für Stück zu realisieren, also im Grunde nach unten auszubalancieren. Wobei ich auch erstmal lernen musste, dass Verluste wirklich dazugehören und dass sie auch vielleicht durch die steuerliche Verrechnung nicht unbedingt so schwierig sind. In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein Börsenhändler hat mir mal erzählt, dass der mal an seinem ersten Tag sagte ihm ein Kollege, kauf mal die Aktie jetzt, dann hat er es gemacht, die Aktie fiel ein halbes Prozent und dann hat er 10 Sekunden später gesagt, jetzt verkaufst du die wieder. Dann sagt er, wieso? Es ist doch gerade ein Verlust, sagt er, ja genau, du musst lernen, den Verlust einfach in Kauf zu nehmen. Das gehört dazu. Das versuche ich mir dann auch immer wieder zu erinnern. Und andersrum ist es eben auch so, ich habe manchmal das Gefühl, okay, der Trend, ich bin jetzt wirklich schon lange dabei, ich ahne, der ist ausgereizt, ich denke, da geht nicht mehr viel. Dann rechne ich nach und sehe, was ich für Steuern zahlen soll. Und dann habe ich darauf irgendwie keine Lust. Und dann halte ich an der Position fest, ja, obwohl ich eigentlich alles weiß, die muss jetzt weg. Die ist jetzt wirklich gut und es reicht ja auch dann mal. Und ich halte dann trotzdem dran fest und das ist auch nicht immer klug. Dabei ertappe ich mich immer wieder.
Das ist schwierig. Bei dem Podcast, den ich mit Ralf gemacht habe, ist ja der zu den Steuern auf Kapitaleinkünfte der meistgehörte. Also wir Deutschen sind da, was so diese Steuerproblematik angeht, irgendwie sehr fokussiert drauf. Bloß dem Staat nicht schenken und deshalb lieber den Verlust noch größer werden zu lassen, damit das einen Gewinn an anderer Stelle auffrisst. Aber gut, ich will nicht abschweifen zu meinen Fehlern. Also ich habe die Neigung, in Krisensituationen zu früh wieder einzusteigen. Also ich habe immer eine Liste von Aktien, von ETFs, von anderen Instrumenten, die ich spannend finde, die mir dann aber in bestimmten Situationen einfach zu teuer sind. Und wenn dann die Märkte fallen, dann ist es natürlich eine Einstiegsgelegenheit. Aber wenn die Märkte sozusagen auf halbem Wege sind in der Bässe, da mache ich auch erstmal Verluste, bevor es sich wirklich erholt. Also da muss ich einfach darauf achten, dass ich einfach mal ein bisschen länger warte, ein bisschen geduldiger bin und erst dann kaufe.
Ja, das klassische Timing-Problem. Man kriegt ja nie den tiefsten oder höchsten Punkt. Ja, ist schwierig. Aber kann ich gut nachvollziehen, ja.
Den richtigen Zeitpunkt, da sind wir uns, glaube ich, einig, den kriegt man sowieso nicht.
Ja.
Aber man muss ja vielleicht nicht immer im ersten Viertel dabei sein, sondern kann mal gucken. Ja, also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann sieht man ja, dass man eben einfach zu früh dabei war. Dann kann man versuchen, einfach noch einen Moment zu warten.
Ja, das versuche ich übrigens, weil dieses Problem hat natürlich, glaube ich, jeder. Wann ist der günstigste Zeitpunkt? Das versuche ich dann so zu lösen. Ich habe auch so eine Liste mit Favoriten sozusagen. Und ich nehme mir dann ein bestimmtes Kapital, was ich investieren würde insgesamt. Und das drittel ich mir einfach.
Ja.
Und kaufe dann in dem Sinne im besten Fall Schritt für Schritt nach unten ein. Oder ich habe das Kapital halt noch, weil der Markt doch nah an meinem Kaufzeitpunkt wieder gedreht hat.
Ja, das ist auch eine gute Gelegenheit. Ich mache das ja meistens halt über das Spieldepot. Und wenn ich da noch anfange, jetzt zu dritteln, dann kommen mir eigentlich zu kleine Beträge dabei raus. Aber da muss jeder für sich selber irgendwie das richtige Verfahren finden. Übrigens war der Ralf jemand, der sagte, dass er immer wüsste, wann der richtige Einstiegszeitpunkt ist. Er hätte die Probleme beim Ausstieg. Aber gut, da sieht man dran, auch, trotz Erfahrung tickt da jeder auch ein bisschen anders. Stefan, was ist denn das, was du in der Geldanlage besonders gut kannst?
Ich glaube, ich kann wirklich ganz gut tief schlafen. Also mit anderen Worten durchhalten. Also mir gelingt es doch relativ oft, antizyklisch und geduldig gut einzusteigen und so eine Position mit dieser Drittelstrategie auch manchmal aufzubauen. Und wenn dann so ein Trend läuft, dann halte ich es wirklich auch, wenn ich dann merke, jetzt fängt das an zu laufen und jetzt kommt der Markt und jetzt dreht die Stimmung und die Berichte in den Zeitungen steigen und so weiter, dann schaffe ich sowas lange durchzuhalten und habe einfach auch wirklich mehrere Aktienpositionen mit mehreren 100% Gewinn im Depot und mache auch mit im Grunde wenigen Titeln sehr, sehr viel Performance. Das kann ich, glaube ich, wirklich gut. Und deswegen habe ich auch dieses Aussteigen-Problem, weil ich dann immer auf diese Steuergeschichte gucke und denke, ist eine Katastrophe, was da jetzt weggehen soll davon. Ja. Das ist mein Risiko, mein Geld, meine Kenntnisse und ich muss jetzt da 30%, fast 30% abgeben.
Und hast du das auch andersrum? Also, dass du sagst, so, du hast einen Wert gekauft, an den du glaubst und dann performt der nicht so, wie du dir das vorgestellt hast und dann sagst du, der wird aber kommen und ich bleib jetzt dabei und dann fällt und fällt und fällt er. Oder bist du dann in der Lage, da von deiner Meinung abzuweichen und zu sagen, so, jetzt reicht's mir, aber jetzt wird er rausgeworfen?
Ja, ich habe so Grenzen nach unten, auch wenn ich sozusagen so ein fundamental langfrist Überzeugungsinvestment habe, habe ich aber Grenzen nach unten, bei denen ich sage, an der Stelle denke ich neu darüber nach. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie schnell ist der Wert eventuell dahin gekommen? Ist der da ganz langsam hingelaufen und geht sozusagen weiter permanent abwärts oder ist der da schnell hingerutscht, weil irgendein News war? Aber ich denke dann auf jeden Fall drüber nach und dann versuche ich mich an meine Regel zu erinnern und zu sagen, konsequent entscheiden und im Zweifelsfall die Position eben nach unten wieder zumindest zur Hälfte abzubauen, wenn ich mich nicht komplett trennen kann und es neu zu beurteilen oder eben auch, ich ziehe dann eben auch heutzutage nach 30 Jahren kann ich das dann auch ab und zu einfach die Reißleine und sage, okay, den Verlust nehme ich jetzt hin, ich gleiche ihn. Da kommt dann die andere Seite wieder ins Spiel. Dann sage ich, okay, dann kann ich aber wenigstens den Verlust hinnehmen und kann das mit einer anderen Aktie, die sehr gut gelaufen ist, ein bisschen ausbalancieren, kann ich die endlich auch verkaufen, ohne Steuern zu zahlen. Das ist das Spiel, was ich dann im Kopf sozusagen mache und dann tausche ich den Verlust gegen einen Gewinn. Und zum Glück sind die Verluste nicht so groß und so zahlreich, dass ich die Frage oft habe, aber es ist natürlich immer wieder diese Abwägungsfrage. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, was kannst du besonders gut oder wie siehst du das, was könntest du besser machen?
Also ich glaube, dass ich ganz gut Trends entdecke, also neue Themen. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr früh einen Afrika-Fonds gekauft, weil mir ganz klar ist, dass Afrika einer der letzten weißen Flecke der Investmentkarte ist. Leider, das war ein aktiv gemanagter Fonds, hat die Fondsgesellschaft mittlerweile für sich entschieden, oh, das dauert uns zu lange und hat den Fonds vom Markt genommen. Also ich bin da gerade auf der Suche nach einem neuen Investment. Solche Trends, glaube ich, kann ich ganz gut entdecken. Es ist nicht immer dann das richtige Instrument. Siehe Biotech-Fonds war ja ähnlich, auch sicherlich ein funktionierender Trend, aber die falschen Aktien darin. Das heißt, da noch einfach mal ein bisschen länger drüber nachzudenken, ob das richtige Instrument für die Entwicklung ist. Und ansonsten, was könnte ich besser machen? Ich glaube, dass ich in turbulenten Phasen schon mal noch ein bisschen mehr Ruhe bewahren kann. Und ansonsten habe ich mir vorgenommen, insbesondere mein Langfristdepot mal ein bisschen aufzuräumen. Ich lasse regelmäßig einen Depotcheck da durchführen und da kommt von den Profis immer, dass da eigentlich zu viele Werte drin sind und dass ich da mal weniger Werte drin haben sollte. Allerdings ist das Langfristdepot dadurch sehr diversifiziert und risikoarm. Also dafür, dass da so ein hoher Aktienanteil drin ist, ist es ziemlich risikoarm. Aber ich könnte den einen oder anderen aktiven Fonds, den ich da drin habe, mal verkaufen, weil heute natürlich in bestimmten Märkten ETFs die viel bessere Wahl sind.
Ja.
Was hast du dir vorgenommen? Was würdest du gerne anders machen?
Ja, das ist das Ding. Das weiß ich ja mal erst im Einzelfall. Also ich habe festgestellt, dass ich wirklich über jede Position, die ich auch verkauft habe, ob Gewinn oder Verlust, noch so eine gewisse, ich sag mal, Nachbrennerzeit habe. Ich gucke dann immer, wie es weiterläuft und analysiere dann nochmal im Nachhinein, was habe ich eigentlich gemacht, wie wäre ein Parallelwelt-Szenario sozusagen gewesen und versuche dann nochmal zu rekapitulieren, warum habe ich eigentlich was entschieden, sodass ich eigentlich aus jeder Position irgendwie so ein Stück Lernkurve bekomme und mir sage, wahrscheinlich die Puzzleteile dieser ganzen Erfahrung und auch Nachbetrachtung und Analysen einfach mir helfen, vielleicht im Trend immer besser anzulegen. Im Kern, glaube ich, bin ich ganz zufrieden, ehrlich gesagt, mit dem, was ich mache und bin ja jetzt schon knapp 30 Jahre an der Börse aktiv. Also würde man vermutlich auch nicht sein, wenn es einem nicht Spaß macht und wenn man nicht halbwegs erfolgreich ist.
Ja, wenn du immer nur miese machst, dann hättest du dich schon verabschiedet, ja.
Genau, so. Also insofern, ich weiß nicht. Es gibt wahrscheinlich dann so diesen Moment, wo man sagt, bei jeder Position, ach, das hätte ich noch besser machen können, aber das weißt du ja eben auch erst im Nachhinein. Und insofern versuche ich immer so ein bisschen dann noch draus was zu lernen.
Ja, ich finde aber, wenn die Bilanz insgesamt stimmt, ist es ja okay. Also dann nicht zu sehr über den einzelnen Wert nachgrübeln, weil das ist so ein bisschen wie vergossene Milch.
Ja, genau.
Ich kann es ja jetzt nicht mehr ändern. Ich habe es verkauft, es ist aus dem Depot raus. Es ist vielleicht noch, hat noch mal 20% gemacht und die habe ich dann nicht mitgenommen, aber ich habe immerhin vorher die 50% oder was auch immer erreicht.
Oder du hast den nächsten Wert und hast damit auch schon 30 gemacht. Ne? Das sind ja so diese Wechselwirkungen. Aber das stimmt schon, man kann sich damit nicht mehr zu lange befassen. Aber ich gucke es mir schon noch mal ein bisschen an. Oder es gibt so Werte, die, da gucke ich dann nach längerer Zeit nochmal drauf und sag mir dann, hui, das ist aber interessant. Ja, also.
Stefan, zum Abschluss unseres Podcasts machen wir ja immer einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Was hast du denn heute mitgebracht?
Ja, ich habe nochmal geguckt, was sind eigentlich gerade so ganz interessante Themen und wenn ich es kurz sagen müsste, würde ich sagen, ich setze strategisch auf Infrastruktur und Staatsgeld. Also es gibt ja unheimlich viele Defizite in der Infrastruktur. Da soll investiert werden und es gibt viel Staatsgeld, also über die Schuldenprogramme, die auch gezielt dorthin fließen sollen. Und ich habe da mal für mich geguckt, was ich spannend finde insgesamt in Europa. Und für mich ist da im Fokus der Schienenverkehr. Also Alstom ist ja einer der weltweit führenden Anbieter von Schienenfahrzeugen und Bahntechnik. Und ich finde das ganz spannend. Also man kennt die vom Schnellzug TGV. Die setzen aber auch jetzt ganz stark auf Digitalisierung. Da sind ja noch viele Stellwerke und diese ganzen Geschichten sind ja noch analog. Ich glaube, und die Auftragslage von Alstom spricht dafür, dass sie da gut positioniert sind. Ich glaube, dass da viel, viel Geld hinfließen wird. Und was mich da eben auch, ist so eine klassische Position, ich sage ja, fühle ich mich wohl mit. Die Aktie ist halt relativ weit vom Kurs zurückgekommen, hat ein KGV von 9, ist also aus meiner Sicht ein Value-Schnäppchen. Ja, die Marktdurchschnitt liegt bei 15 bis 17 im langfristigen Vergleich. Aktuell liegen wir sogar drüber. Es ist sozusagen wieder so eine Idee, antizyklisch was zu machen, von dem ich glaube, dass die nächsten 3, 5, 7 Jahre viel Geld da reinfließen wird und was gerade gar nicht gesehen wird. Und das finde ich eine spannende Aktie. Die würde ich auch, wenn sich der Kurs da jetzt einpendelt, wo er so rumschwingt oder nochmal ein Stück rutscht, würde ich die auch sogar nachkaufen, weil sie einfach vom Value-Aspekt her extrem günstig ist und defensiv ist und staatliches Geld in diese Richtung fließt. Und ich glaube, das sind drei wichtige Faktoren, die sich mittel- und langfristig sehr, sehr bezahlt machen werden. Was ist dein Tipp?
Also erstmal zu deinem Alstom-Tipp. Das klingt so ein bisschen wie das Rheinmetall von morgen. Ein Unternehmen, wo viel Staatsgeld reinfließt und was entsprechend eben auch dann investieren kann. Also schaue ich mir jeden Fall auch mal an. Mein Tipp geht ein bisschen weiter weg aus Deutschland. Und zwar würde ich ein richtiges Langfristinvestment empfehlen. Also Indien-Fonds ist das Stichwort. Wenn ich mir Indien anschaue, dann läuft Indien immer so ein bisschen im Schatten von China. Dabei entwickelt sich das Land wirklich gewaltig. Im vergangenen Jahr wuchs die Wirtschaft um 7%. Für die kommenden Jahre sind 6% angenommen. Es gab im März im Aktienindex einen deutlichen Rückschlag, der aber nicht daran lag, dass die indische Wirtschaft nicht mehr wächst, die sehr stark von der Binnennachfrage profitiert, sondern die daran lag, dass es den Nahostkonflikt gibt, also den Krieg zwischen den USA und Iran und damit eben die Ölzufuhr beschränkt ist und Indien braucht relativ viel Öl für seine Wirtschaft. Das hat dann dazu geführt, dass wirklich der Aktienindex, also der breiteste Aktienindex in Indien, der Bombay-Index, dass der um ungefähr ein Achtel zurückgekommen ist. Das mittlerweile normalisiert es sich schon wieder ein bisschen. Und wenn die Iran und USA da zu einem Frieden kommen, was wir ja alle hoffen, oder zumindest zu einem dauerhaften Waffenstillstand, dann wird es da wieder eine deutliche Erhöhung geben. Das heißt, es hat einmal einen Kurzfristeffekt, aber eben auch einen Langfristeffekt, weil die indische Wirtschaft auf jeden Fall wachsen wird und in absehbarer Zeit zu einer der Großen der Welt gehören wird. Das war der 62. Geld-Podcast. Ich bin gespannt, wie unsere Hörerinnen und Hörer auf die neue Stimme, auf den neuen Fuchs reagieren. Mit dem alten Fuchs, das habe ich vorhin ja schon mal kurz angedeutet, war die Folge 42 mit der Besteuerung von Kapitaleinkünften die erfolgreichste. 36, die Rekorde an den Aktienmärkten, war sehr stark nachgefragt. Und Folge 37, das richtige Timing.
Ja klar, das bewegt halt jeden. Ne? Das Timing ist echt schwierig.
Ja, wo wir gerade auch schon wieder drüber diskutiert haben. Wir als neues Du wollen beim nächsten Mal das Altersvorsorgedepot diskutieren. In meinen Augen ein Meilenstein in der Heranführung der Deutschen an den Kapitalmarkt. In der Zwischenzeit können Sie sich gerne auch fuchsbriefe.de und Springer Professional informieren. Für heute verabschieden sich Stefanie das Pferdchen und
Stefan der Fuchs.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.